Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Endlich mal wieder eine richtige Folge. Letzte Woche, ja, dieses kleine, in Anführungszeichen, Weihnachts-Special aus Ermangelung eines besseren Wortes und die Woche davor, ja, mit den etwas ärgerlichen technischen Schwierigkeiten. Aber gut, das scheint für den Moment erstmal behoben. Einmal auf Holz geklopft. Wir schauen, was daraus wird. Ja, und wir haben eine ganze Menge News, die wir einmal besprechen müssen. Es war eine ereignisreiche Zeit im französischen Rugby. Und fangen wir einfach mal beim Personal an. Fangen wir mal beim Personal an. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, eine Sache, über die wir immer wieder so ein kleines bisschen geredet haben. Der Trainersessel in Bordeaux ist vorläufig vakant. Naja, nicht ganz, aber so halb. Christophe Rios wurde in jedem Fall entlassen. Das ist offiziell. Er ist Stand jetzt nicht mehr Trainer der Union Bordeaux-Bègles. Die Ergebnisse werden dabei wahrscheinlich gar nicht mal so das Ausschlaggebende gewesen sein, sondern natürlich die doch sehr zerrüttete Beziehung zu, sagen wir mal, den Schlüsselspielern. Hauptsächlich natürlich Mathieu Jalibert, der ja zusammen mit Cameron Wauquiez Ende der letzten Saison sehr stark und sehr öffentlich von Christophe Rios kritisiert wurde. Cameron Wauquiez hat ja daraufhin den Verein verlassen und das ist eine Sache, die Mathieu Jalibert überhaupt nicht gut akzeptieren konnte. Die beiden sind sehr gut befreundet. Entsprechend genervt war er. Wie gesagt, er selbst auch sehr stark öffentlich in der Kritik von seinem Trainer, hat diesen Konflikt dann in der Folge auch öffentlich ausgetragen. Die Mannschaft scheint auch nicht mehr so wirklich hinter dem Trainer zu stehen und das hat man dann eben an den Ergebnissen auch gemerkt. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass Bordeaux in den letzten beiden Jahren die besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt haben. Auch dieses Vermächtnis von Christophe Rios dürfen wir nicht unbedingt unterschlagen, auch wenn die Vereinsgeschichte natürlich noch vergleichsweise kurz ist oder zumindest als ein Verein relativ kurz ist. Dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, aber das ist erstmal der Stand der Dinge. Nachfolger wird wohl Yannick Brü. Yannick Brü ist ja aktuell Trainer bei den Sharks aus Durban. Vorher natürlich lange Erfolgscoach in Bayonne und auch in der französischen Herrennationalmannschaft oder im Herrennationalteam. Durchaus eine solide Nachfolge, sollte sie denn tatsächlich so kommen. Man wird erstmal mit dem aktuellen Co-Trainer-Team weitermachen. Müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber das ist erstmal der Stand der Dinge. Machen wir weiter mit den Zweitliga-News, bevor wir tatsächlich dann mit dem Sportlichen weitermachen. Zum einen bleiben wir beim Personal erstmal. Transfer-News. Elton Jantjes, 46-facher südafrikanischer Nationalspieler, wird die nächsten anderthalb Jahre in Agen verbringen. Doch ein wenig überraschend diese Nachricht. Ich möchte jetzt sein Privatleben nicht weiter ausbreiten, als es ohnehin schon ausgebreitet war. Gab da ja dann doch einige Berichte über Entzugskliniken und fremde Gehgeschichten und was es da nicht alles gab, entsprechend ein wenig im Ansehen gefallen und im Marktwert ein wenig gefallen, wird also die nächsten anderthalb Jahre in Agen spielen, die ja durchaus auf der Suche nach einem neuen Zehner waren. Mal schauen, was daraus wird, tut ihm ja vielleicht auch gut, ein wenig aus seinem Umfeld rauszukommen. Ist ja auch nicht sein erster Ausflug nach Frankreich, hat ja letzte oder vorletzte Saison zumindest einen Medical Joker Aufenthalt in Po gehabt, die ihn ja auch gerne länger verpflichtet hätten. Mal schauen, wie es da weitergeht. Apropos Marktwert fallen, fällt nicht so ganz in diese Kategorie, aber wir haben noch zwei vorläufige Urteile der DNACG, der französischen Finanzaufsicht, die wir kurz zumindest ansprechen müssen, betrifft Carcassonne und Grenoble, die beide sanktioniert wurden für Nichtrespektierung der eingereichten Budgets. Carcassonne kommt vergleichsweise milde war weg. 3 Punkte Abzug auf Bewährung und eine Geldstrafe von 20.000 Euro, davon 13.000 auf Bewährung, also aktuell eine Geldstrafe von 7.000 Euro, was sicherlich unnötig ist, aber 7.000 Euro sind natürlich jetzt aktuell nicht die Welt. Die Punkte wären sicherlich in der aktuellen sportlichen Situation eine größere Katastrophe gewesen. Sei es drum, es ist wie es ist. Carcassonne hat genug Probleme, kein Platz, auf dem sie trainieren. Aktuell wird ja tatsächlich ein Mitarbeiter dafür bezahlt, dass er morgens auf den einmal über den Trainingsplatz außerhalb der Stadt rübergeht und alle Hundehaufen einsammelt. Das ist die aktuelle Situation, in der sich der USC befindet. Da machen diese 7.000 mehr oder weniger dann eben jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Grenoble hat es ein bisschen härter getroffen, 5 Punkte Abzug in dieser Saison, davon 2 auf Bewährung, das heißt, Stand jetzt 3 Punkte Abzug in der Tabelle und 20.000 Euro Strafe, nichts auf Bewährung. Beide Vereine haben noch bis Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag, um in Berufung zu gehen. Mal schauen, was daraus wird. Ich meine, die Erfahrung mit der DNACG sagt schon, dass dort sicherlich in der Strafe noch ein bisschen runtergegangen wird. Das ist ja dann selten, oder wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kommen wir zum Sportlichen. Provence Rugby Mont-de-Marsan. Top 14 gab es ja am Wochenende nicht. War ja das letzte Wochenende der Länderspiele. Auch wenn noch nicht alle Nationalspieler am kommenden Wochenende wieder im Einsatz sind, ist dann die Liga zumindest wieder da. Letztes Wochenende, natürlich wie das Wochenende davor, aber pausiert. Pro de Deux hat wieder gespielt und zwar ab Donnerstagabend eben mit diesem Spiel Provence Rugby gegen Mont-de-Marsan, dass Provence Rugby tatsächlich gewonnen hat, 20-19, und das muss man positiv herausstellen, weil das ein Spiel ist, das hätte Provence Rugby am Anfang der Saison noch verloren. Dieser Penalty mit der Sirene von Johnny McPhillips, der das Spiel nochmal gekontert hat, 2 Minuten vorher Dropkick von Aspasiu, der Mont-de-Marsan wieder in Führung gebracht hat und dann eben kurz darauf da eben doch noch in Unterzahl dieser Penalty für den Sieg haben Counter-Ruck, haben sie den Penalty rausgeholt und dann tatsächlich rübergekriegt. Julius Nostadt ist aktuell nicht im Einsatz. Stattdessen ja Matt Tierney im Einsatz, der kanadische Nationalspieler, der seit ein paar Wochen, seit 2, 3 Wochen auf Leihe von Castres ist, hat dort ja nicht viel Spielzeit bekommen. Aber natürlich für ihn von Vorteil, Julius Nostadt kennt er ja aus den letzten Jahren noch. Er hat diesen allerdings in Castres noch gar nicht gespielt und jetzt 2 Spiele für Provence gemacht oder für Aix-en-Provence gemacht. Bis jetzt sehr solide, rausragender Spieler dieser Partie, Hansen Kinsey, zweite Reihe Spieler von Provence, seit ein paar Jahren auch Ex-Castres. Gönne ich ihm sehr, muss ich sagen. Haben damals in Narbonne eng zusammengearbeitet, hatte leider den Nachteil, dass er einen Justin Harrison Trainer hatte, der vielleicht nicht unbedingt der kompetenteste ist und ihm vielleicht die eine oder andere Sache beigebracht hat, die, sagen wir mal, 30 Jahre veraltet ist, und mit den entsprechenden Disziplinproblemen ist er dann in Castres nicht zurückgekommen, nachdem er vorher durchaus solide in Grenoble gespielt hatte, aber dann schon vor Ende der Saison, vor ein paar Jahren, aus Castres abgeschoben. Mehr oder weniger im Spielertausch. Ich weiß gar nicht mehr, wen Provence dafür abgegeben hat, aber es war mehr oder weniger ein Spielertausch. Und scheint jetzt tatsächlich wirklich seine beste Form gefunden zu haben. Muss man, möchte ich einfach mal positiv hervorstellen. Mont-de-Marsan werden sich wiederum ärgern, dass sie dieses Spiel verloren haben, nachdem sie doch noch so nah dran waren. Aber gut, auswärts ist immer so eine Sache. Sie sind nach wie vor nicht wirklich in der Form, in der sie Anfang der Saison waren. Also man hat einen spürbaren Abfall bemerkt in der Formkurve, aber gut, sie haben nun mal eben auch letzte Saison eine spektakulär gute Saison gespielt und sie haben die Saison sehr gut begonnen, aber dass es nicht auf Dauer so weitergeht, ja, ich hab damit gerechnet, dass sie noch weiter abfallen, wenn ich ehrlich bin, so diese Enttäuschung, nachdem man eine der besten Saisons nicht nur der Vereins, sondern auch der Liga-Geschichte spielt, dann zweimal in den entscheidenden Spielen zu patzen. Ich glaube, selbst wenn Schlüsselspieler wie Leo Kulli geblieben wären, weiß ich nicht, ob dieser mentale Schock dann nicht doch für einen relativ starken Abfall gesorgt hätte. Aber gut, es ist wie es ist. Massi Biarritz 17:28. Das Endergebnis müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Biarritz haben dieses Spiel dominiert und relativ klar gewonnen. Massi weiter Tabellenletzter, auch wenn der Abstand nicht so groß ist, 5 Punkte. Aber ja, ich möchte jetzt auch nicht allzu böse klingen gegenüber Massi. Massi ist ein historischer Verein in Frankreich, einer der besten Ausbildungsvereine des Landes. Aber jetzt nicht unbedingt ein Verein, der dem Prestige der Liga gut tut. Angeblich 1600 Leute im Stadion. Ich weiß gar nicht, wo die alle hätten sein sollen. So viele Plätze gibt's gefühlt gar nicht. Es ist halt auch, wenn man sich die Highlights anguckt, es wirkt halt so ein bisschen, es wirkt mehr nach Sportplatz denn nach Stadion. Und ja, finanziell haben sie ordentlich nachgebessert. Das stimmt schon, aber es ist... Aber auf der anderen Seite, es ist ein insgesamt immer noch ein junges Team, das sicherlich auch noch vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um zusammenzuwachsen. Sie sind die letzten 2 Jahre zusammengewachsen und haben dort haben nicht wirklich nachgerüstet. Sie haben den ein oder anderen Spieler geholt von Narbonne, die dann dementsprechend gerade frei waren. JJ Taulagi fällt mir da gerade so spontan ein. Ach ja, sie haben sich natürlich trotzdem nicht im obersten Regal bedienen können. Ne? So ist es natürlich nicht. Ne? Kimani Sitauti ist auch noch gekommen, aber ansonsten haben sie nicht so viel nachgebessert und es ist eine junge Mannschaft und ja, dann aber und die durchaus gute Leistung gezeigt haben. Ne? 13 Punkte, ich weiß nicht, ob Narbonne letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte hatte. Solide, aber eben halt nicht genug und schon gar nicht gegen ein nominelles Top-Team wie gegen Biarritz. Und Massi haben eben auch, wenn man jetzt mal vergleichbare Vereine anguckt, Aurillac zum Beispiel, die auch hauptsächlich auf die eigene Jugend setzen, die kein allzu großes Budget haben, kein allzu gigantisches Einzugsgebiet, wobei man kann es nicht, nur bedingt vergleichen, weil Massi ja immerhin zum Großraum Paris gehört, aber trotzdem, dann haben sie eben aber auch den Nachteil, dass sie keine Heimmacht sind, wie es Aurillac ist. Aurillac ist eine Festung. Jean Rig, da gewinnen sehr wenige Teams. In Massi, da gewinnen massig Auswärtsteams. Ich entschuldige mich für diesen Witz, aber er musste gemacht werden. Die Vorlage war da. Apropos Vorlagen. Grenoble, Soyons-Angoulême, 24:18. Soyons-Angoulême als Auswärtsteam, die in diesem Spiel 24 Penalties weggegeben haben. Grenoble immerhin 12, ne? So ist ja nicht, aber... Oder 11, irgendwas in dem Dreh. Aber ja, also ich meine, wenn du so einen Penalty-Count hast, dann kannst du deine erste Hälfte so anständig spielen, wie du willst. Aber wenn du so undiszipliniert bist, dann kannst du eben halt auch nicht mit dem Sieg rechnen. Also ja, Defensivbonus wäre schön gewesen und alles. Aber bei diesem eklatanten Mangel an Disziplin, was willst du erwarten? Ne? Also ist wie es ist. Wann hat 16:10 gegen Béziers gewonnen? Erik Marx ist von der Bank gekommen und hat maßgeblich dazu beigetragen, diesen Sieg am Ende zu halten. War ja diese Situation, dass Béziers durchaus noch eine gute Chance hatte, zumindest in den Defensivbonus zu kommen, haben sich aber nach einem Gedränge-Penalty für eine Wiederholung des Gedränges entschieden. Wann ist durchaus bei dem Gedränge zurückgewichen. Ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen. Hatten die Hoffnung, eine gelbe Karte zu provozieren und dann eben in Überzahl dann vielleicht eben mit einem Prop weniger ein Maul zu probieren. Wann hat sich dann aber eben in diesem zweiten Gedränge in Folge dann eben ganz gut geschlagen und da ist ja nichts mehr draus geworden. War eine ganze Menge Spiele dieses Wochenende, die echt knapp waren, muss man sagen. Also jetzt Provence Rugby, die das Spiel erst in der letzten Minute entschieden haben. Wann die am Ende noch echt Sorgen haben mussten. Carcassonne, die das Spiel erst mit der Sirene gewonnen haben. Eine ganze Menge. Ich glaube, Montauban auch. Naja, Verzeihung. Béziers ist in einer deutlich schwierigeren Situation. Dort wurde dem Trainerstab vor dem Spiel wohl ein Ultimatum gestellt aus diesem Spiel und dem Duell diese Woche zu Hause gegen Rouen müssen mindestens 5 Punkte her, sonst kommt ein neuer Trainerstab oder kommt ein neuer Trainer. Sollte dieses Ultimatum in der berichteten Form stimmen und es tatsächlich durchgezogen werden, muss Bézi jetzt am Wochenende mit einem Bonuspunkt gewinnen, sonst sehen wir den nächsten Trainerwechsel. Bin mal gespannt, wie das dann aussähe. Letzten Endes ist es durchaus schon so, dass die Mannschaft nach wie vor hinterm Trainerteam steht. Sind sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend, die letzte Saison unter ihm ihr Debüt gegeben haben und entsprechend ein gewisses Maß an Dankbarkeit und Loyalität ihm gegenüber haben. Darf man gespannt sein, ob das dann wirklich die Sache ist, die das Problem löst. Ich verstehe die Perspektive der Stadt, die ja, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, die aktuell Eigentümer des Vereins ist. Béziers ist auf dem Abstiegsplatz, das erste Mal seit 2016, also seit 6 Jahren. Du wirst den, der Verein kostet viel Geld und du wirst ihn nicht los, wenn sie so spielen. Ich verstehe, dass da ein gewisser Druck da ist. Weiß nun nicht, ob das die richtige Lösung ist. Aber naja, als Außenstehender ist das natürlich immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, das letzte Mal, als sie in der Position waren, hat es Manny Edmonds den Job gekostet, was auch eine Entscheidung war, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Seitdem hat er ja durchaus noch an anderen prominenten Positionen seine Qualitäten als Trainer unter Beweis stellen können. Also ich meine, er ist ja seitdem wirklich nur noch weiter nach oben. Naja, nicht nur weiter nach oben. Er war danach, na gut, das war seine eigene einzige Station als Cheftrainer meiner Time. Aber er war danach Trainer von Toulon. Jetzt danach 4 Jahre Trainer in Oyonnax, Hintermannschaftstrainer. Und seit Anfang der Saison ist er in Agen. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass Agen nicht unbedingt oder nur unbedingt ein Top-Team ist. Aber sie stehen deutlich besser da als Béziers. Also, ich meine, wie gesagt, Oyonnax haben, man kann Oyonnax viel vorwerfen, aber die Hintermannschaft hat immer funktioniert. Wie dem auch sei. Rouen, Carcassonne, Chris Hilsenbeck nach wie vor verletzt. Wie bereits angesprochen, wirklich dieses Spiel mit der Sirene mehr oder weniger, was mehr oder weniger, haben das Spiel mit der Sirene gewonnen. Dorian Jones, der den Kick sogar noch von der Seitenlinie fast rübergekickt hat, sich da wirklich diesen Maul gut erarbeitet und gut den Maul dann gut rausgespielt. Muss man mal schauen, was das wird. Wir haben es angesprochen, oder ich habe es angesprochen. Carcassonne ist in einer schwierigen Situation. Finanziell, sportlich und was die Infrastruktur angeht. Das Stadion wird zwar gerade erneuert, aber selbst dann ist es wahrscheinlich noch nicht wirklich auf Zweitliganiveau. Vor allem, wenn man sich anguckt, was die Konkurrenz so gemacht hat. Also dieses neue Stadion in Agen, neue Tribüne in Vannes, Grenoble Oyonnax, die ja doch schon vor einiger Zeit in die moderneren Arenen umgezogen sind. Colomiers hat das Stadion umgebaut, Provence. Also wann kann ich noch dazu sagen, das neue, die neue Tribüne soll am 16. Dezember eröffnet werden. Provence Rugby haben die neue Tribüne gebaut. Dann die vierte, ne, von denen, die dann auch neu ist, die wird Anfang nächsten Jahres eingeweiht. Rouen spielen in dem vielleicht etwas runtergekommenen, aber immer noch qualitativ hochwertigen Fußballstadion. Aurillac haben die Haupttribüne vor ein paar Jahren renoviert, die ist sehr, sehr schick. Mont-de-Marsan haben eine neue Gegentribüne gebaut. Nevers sowieso in einem Top-Stadion. Selbst Montauban, die ja, Sapiac ist ja schon doch sehr in die Jahre gekommen. Selbst da wurde jetzt nachgebessert und haben Logen eingebaut. Saint-Angoulême haben das letzte Mal, als sie aufgestiegen sind, neues Stadion gebaut. Beziehungsweise echte Tribüne eingebaut. Da ist man schon um einiges hinterher. Und ja, es ist dann jetzt ein hybrider Rasen, den sie sich aber eben halt auch stark teilen müssen. Und man kann auch drüber reden, wenn man sagt, wie stark ist der Rückhalt in der Stadt, wenn das Rugby-League-Team amtierender französischer Meister ist und Carcassonne ist traditionell eine 13er Stadt. Und jetzt teilweise war es auch noch so, dass zum Beispiel, als die Uni-Auswahl französische da gespielt hat, ja, haben Priorität gekriegt, was Platzzeiten angeht. Denkst du dir halt auch, wie vielen professionellen Vereinen passiert das, dass sie von ihrem eigenen Platz vertrieben werden? Naja, finanziell, naja, muss man schauen. War es ohnehin nie dick, ne? Und sportlich, meine, letzten Endes, das, was man jetzt so positiv sehen kann aus dem Spiel, was Carcassonne ja lange ausgemacht hat, war dieser Kampfgeist irgendwo, dass sie selten ein Spiel aufgegeben haben, wirklich, was in dieser Saison aber dafür sehr oft vorgekommen ist. Und dass das jetzt vielleicht so ein bisschen so ein bisschen zurückkommt. Ich meine, ich kann es auch verstehen, du hattest eine spektakuläre Saison, es sind viele Schlüsselspiele gegangen und ich denke, das, was die Mannschaft eben so nachhaltig verunsichert haben wird, ist eben diese ganze Diskussion um Christian Labit, der eigentlich schon, der in jedem Fall sehr klar gemacht hat, dass das seine letzte Saison in Carcassonne ist und eigentlich auch diese Vertragsverlängerung selbst um dieses eine Jahr sehr, sehr lange rausgezögert hat. Da ist auch vielleicht so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen. Aber gut, muss man schauen. Vielleicht hat es sich dann jetzt, ist das so ein Zeichen, dass man wieder zueinander gefunden hat als Team und Trainer. Muss man schauen. Aurillac Nevers 23-16 müssen wir, glaube ich, nicht weiter groß drüber reden. Aurillac ist eine Festung zu Hause. Keine spektakuläre Partie, aber solche Spiele kriegen sie dann doch über die Zeit. Montauban hat das zweite Mal in seiner Geschichte in Colomiers gewonnen. Haben das Derby für sich entschieden. Ah nee, wurde aber nicht anders, als ich gesagt habe, nicht erst in der 80. Minute entschieden. Letzten Endes in der 64. mit dem Versuch von Maxime Sall, einer der besten 15er der Liga ist. Wenn ich ehrlich bin, oder meine ehrliche, unqualifizierte Meinung zu dieser Position dazu geben darf. Colomiers wird sich sehr ärgern. So stark wie sie auswärts sind, und sie sind durchaus ein sehr solides Auswärtsteam, sind sie zu Hause sehr anfällig. Und ist natürlich in einem vollen Stadion, und es war voll für Colomiers-Verhältnisse, in diesem Derby dann eben keinen Sieg zu holen. Weiß nicht, ob du dann wirklich sehr viele Leute dazu motivierst, nochmal wiederzukommen. Aber naja. Agen hat 9-24 gegen Oyonnax verloren. Das Topspiel relativ eindeutig letzten Endes, wobei kurios war, dass Oyonnax mit einer Achse angetreten ist, von denen beide in Agen ausgebildet wurden. Zumindest in Teilen ausgebildet wurden. Charlie Cassang kommt aus Agen und hat die Jugend dort durchlaufen, bevor er nach Clermont gegangen ist und dort in der Akademie gespielt hat. Und Jules Soulon hat seine ersten Profispiele auch in Agen absolviert. Das war so ein kleines bisschen die Kuriosität, so ein kleines bisschen dieses Nachhausekommen. Letzten Endes aber eine relativ eindeutige Angelegenheit. Müssen wir nicht groß drüber reden. Man muss ein bisschen mehr kommen von Agen, wenn sie mittelfristig einen Aufstieg wieder anpeilen wollen. Aber zeigt irgendwo so ein kleines bisschen dann doch, wie die Favoritenrollen in dieser Saison verteilt sind. Recht eindeutig. Apropos Favoritenrollen. Kommen wir zur National. Dort gab es überraschenderweise zwei Freitagsspiele. Weiß auch noch nicht, ob es das schon mal gab. Aber gut, mit dem Frankreich-Spiel Sonntagmittag musste natürlich ein bisschen rumgeschoben werden. Zum einen gab es das absolute Topspiel des Wochenendes zwischen Valence und Dax, erster gegen dritter. 20-24 ist das Spiel ausgegangen. Tim Menzel, wie fast immer die Saison auf der 9 gestartet, hat sich diese Position ja absolut angeeignet, was ich ja dachte, was letzte Saison schon passieren würde, aber gut, hat bis diese gedauert, aber wie dem auch sei, etwas überraschend, muss ich sagen. Ich weiß, dass Dax eine überraschend gute Saison spielen, darüber reden wir ja immer mal wieder, aber hätte ich nicht gedacht, dass sie sich diesen Sieg holen. Apropos, wo wir beim Thema Stadion immer noch sind, Valence hat auch bekannt gegeben, dass die Stadt 10 Millionen Euro in die Stadionrenovierung stecken wird. Die Athletikpiste soll bleiben, aber man wird die gesamte Gegentribüne noch einmal überdachen. Und ich glaube, das heißt aber auch auf Deutsch, dass wir keine Spiele mehr in Romont sehen würden. Nicht, dass wir davon in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren allzu viele gesehen hätten. Aber letzten Endes ist das jetzt, glaube ich, schon ein relativ eindeutiges Zeichen, dass es keine Spielgemeinschaft ist, sondern eine Einverleibung. Wie dem auch sei. Ne, es gibt immer solche und solche. Bei manchen hat es besser funktioniert als bei anderen. Cognac Saint-Jean-d'Angely, die ja auch in dieser Liga spielen, verteilen sich die Spiele deutlich gleichmäßiger, sind ja, wobei beide Orte natürlich auch gleich klein sind. Aber ja, das hat hier weniger gut funktioniert. Wie dem auch sei, etwas überraschend, dass Dax diesen Sieg geholt haben, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Wobei Dax auch. Dax haben einige nationale Spiele abgestellt, Valence auch. Schwierig. Tagesform, würde ich jetzt mal so sagen. Punktgleich aktuell nach 10 Spielen. Valence, Bourg-en-Bresse und Dax auf Platz 1, 2 und 3, alle mit 38 Punkten und 8 Punkten Vorsprung auf Blagnac auf Platz 4. Spannend. Bourg-en-Bresse haben auch gewonnen, 28-5 gegen Suresnes. Nicht wirklich überraschend. Das Spiel, müssen wir mal schauen. Ich dachte ja wirklich, Valence ziehen das Ding diese Saison sehr locker runter. Ist auch erst die zweite Niederlage. Dass es ausgerechnet zu Hause kommt, hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, was daraus wird. Blagnac-Narbonne, ein Spiel nicht geeignet für meine Nerven. Ja, Narbonne, die 5 Minuten vor Schluss mit einem Versuch in Führung gehen, unspektakulär, aus wirklich kurzer Entfernung, kommen sie da über die Linie, nicht schön anzusehen, dieses ganze Spiel, witterungsbedingt, am Wochenende. Alles sehr schwierig für die, die vielleicht Frankreich, Japan gesehen haben, haben vielleicht auch gesehen, Wetter war nicht einfach, aber gut, ja, und Blagnac, die dann wirklich am Ende dann noch mit dem Penalty dieses 12-12 erzwingen konnten. Ist bitter für Narbonne. Ist bitter. Debüt allerdings von Tom Homer, der, ich war überrascht, dass er für der 15 gestartet hat. Ich hätte ihn, er wurde ja eigentlich schon so nominell inoffiziell als Zehner verpflichtet, weil das ja so ein bisschen die Problemposition ist. Und er hat durchaus eine Spielmacherrolle eingenommen, gerade bei den Kicks, was ja wirklich die große Schwachstelle war von Narbonne. Aber ich hätte schon gedacht, dass er wirklich richtig auf die Zehn gesetzt wird und nicht so diese sekundäre Spielmacherrolle einnimmt. Wie dem auch sei, Blagnac aktuell Tabellenvierter, spielen eine sehr solide Saison. Hätte ich nicht gedacht. Zu Hause natürlich auch in der Vergangenheit durchaus recht stark gewesen. Allerdings Narbonne eben halt auch nicht mit diesem, auch mit keinem so langen Anfahrtsweg. Ne? 1,5 Stunden, das geht schon. Hätte ich mir persönlich mehr erhofft aus diesem Spiel. Weil dieses Spiel war durchaus gewinnbar, aber so alle Fehler konnte Narbonne doch noch nicht ablegen. So manchmal wirken sie noch ein bisschen hektisch, aber zumindest haben sie die Defensive wieder besser im Griff gehabt. Das war ja so der Hauptfokus in der Offseason und das hat jetzt zumindest wieder ein kleines bisschen besser funktioniert und das ist doch schon mal was. Chambéry-Bourgoin, 19-26 ist es ausgegangen. Chambéry mit der ersten Heimniederlage der Saison. So richtig erklärbar ist auch diese Niederlage nicht. Natürlich ist Bourgoin gut in Form diese Saison und ein Derby ist ein Derby. Lässt sich im Vornherein nicht mal so ganz sagen, aber ja, am Anfang des Spiels in Führung gegangen und dann das Spiel so ein kleines bisschen aufgegeben. Weiß man nicht so genau, was da passiert ist. Spannendes Derby, aber muss man sagen, also ich wirkte sehr ursprünglich. Es war sehr schön, irgendwo diese provisorischen Tribünen, bevor man jetzt das, auch da wird ja noch am neuen Stadion gewerkelt und deswegen ist man ja noch auf dem Nebenplatz. Aber diese ganzen provisorischen Tribünen und dem Vereinscasino und allem drum, es wirkt schön. Das ist noch mein Rugby. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ob ich Pyro und alles, beziehungsweise was auch immer, das sind Nebeldinger, Nebeltöpfe und so, muss ich ja persönlich sagen und ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung relativ alleine da, ob es jetzt im Fußball ist oder wo auch immer, es ist nicht mein Ding. Ich verstehe es nicht, es reizt mich nicht, gibt für mich keinen Mehrwert. Aber es gibt viele, für die gehört das dazu und sieht man im Rugby halt auch nicht allzu häufig, wenn man ehrlich ist. Von daher war das spannend, das dann gerade bei so einem Spiel zu sehen, wo gefühlt die Bundesliga vom Setup oder die Rugby-Bundesliga vom Setup mithalten kann. Nicht in den Zuschauerzahlen, aber im Setup. So viel größer ist es nicht. Oder ist dieses Stadion nicht, zumindest dieses provisorische. Das Feld 5, naja. Rennes Carquerenière, 20-18, der zweite Saisonsieg für die Normannen. Für die Bretonen, Entschuldigung. Bretonen sind's. Das nehme ich zurück. Ich will ja nicht geköpft werden. Das nehmen die ja doch, dann doch schon sehr ernst, mal aus gutem Grund. Auch wenn ich sagen muss, dass mir dieses ganze Dudelsacke-Spiel sehr auf die Nerven geht. Ich verstehe nicht, wie die das aushalten. Ob es nun bei den Frauen ist oder beim RSC, da steht immer ein Typ, der die ganzen 80 Minuten jeweils mit dem Dudelsack dudelt. Geht mir persönlich sehr auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin. Ist vielleicht auch der Sinn der Sache. Weiß es nicht. Aber mein Fall ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Mika Tjumenev kam von der Bank für Carqueren oder für Jär Carqueren oder Carquerenière, wie auch immer. Le Croix wird er ja gerne mal vergessen. Sie hatten am Ende des Spiels auch noch die Chance, das Spiel zu drehen. Aus sehr kickbarer Position in der 78. Minute, bin mir nicht ganz sicher, also die Zeitanzeige war nicht ganz eindeutig, aber Theo de France, den Kick dann wirklich aus einer sehr kickbaren Position, und so ehrlich muss man sein, es war eine sehr kickbare Position, an die Stange setzt und dann dieses Spiel eben verloren wird. Ob das ein Ergebnis ist, dass das auf lange Sicht einen Unterschied macht, ich weiß es nicht. 8 Punkte Vorsprung hat Kakeren, Jerkakeren auf Rennen auf Platz, auf dem Abstiegsplatz. Weiß ich nicht, ob das einen riesen Unterschied macht. Insgesamt wird das jetzt nicht den gesamten Saisonverlauf auf den Kopf stellen, aber es ist natürlich, es gibt Rennen einen Hoffnungsschimmer, dass es positiv weitergehen könnte. Und das ist doch schon mal was. Nizza ohne Kurt Haupt haben in Cognac gewonnen, 13-28. Cognac damit mit 10 Niederlagen aus 10 Spielen. Nizza mit dem erst dritten Saisonsieg. Was spannend ist, haben tatsächlich einen Sieg weniger als Carcarenière, haben aber einen Punkt mehr. Naja, macht immer dann doch einen Unterschied, die Bonuspunkte. Naja. Wie dem auch sei, Nizza natürlich eine katastrophale Saison. Daran ändert auch dieser Sieg gegen für die Formulierung, aber die Prügelknaben der Liga nichts. Muss man schauen, was da draus wird. Ne? Aber gut, werfen wir noch einen kleinen Blick über den Tellerrand. Zum einen möchte ich positiv hervorstellen, beim Pokalspiel der Frauen wird ja aktuell gespielt, bis die Liga losgeht, weil ja die ganzen Nationalspielerinnen nicht da sind. Waren in Lyon, die ihr Spiel, oder beim Lou, die ihr Spiel im Garlon gespielt haben, im großen Stadion, waren über 2000 Leute im Stadion. Mehr als in Massy zum Zweitligaspiel. Für ein Spiel, das letzten Endes keine Rolle spielt und völlig irrelevant ist, besseres Freundschaftsspiel ist, möchte ich sehr positiv hervorstellen. Vielleicht ein Zeichen dafür, was in dieser Saison noch kommen kann. Vielleicht hat ja die WM doch tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Zuschauerzahlen gehabt. Weil wir erinnern uns letztes Jahr in der letzten Saison zu den Halbfinalspielen, zu den Viertelfinalspielen sogar nur. In den Halbfinalspielen war es nicht besser, aber beides, Viertelfinale und Halbfinale, gab es insgesamt nur ein Spiel, wo die Zuschauerzahlen vierstellig waren. Alles andere war im hochstelligen 100er-Bereich, aber im 100er-Bereich. Und das ist doch schon mal ein schöner Fortschritt. Ich hoffe, es geht so weiter. Werfen noch einen kleinen Blick auf die National 2. Nur einen kleinen, einen ganz kurzen. Nîmes haben überraschend in Vienne verloren. Muss man sagen, Nîmes ja nach wie vor so das Top-Team, so ein bisschen der beiden Ligen. Haben 35 Punkte, das ist die beste Ausbeute aus den beiden Pools, haben auch durchaus solide Zuschauerzahlen, muss man sagen. Also das Kaufmann war mehrfach gut oder ausverkauft. Geben sich auch viel Mühe, ob man jetzt so diese große Armeeshow braucht. Ich weiß es ja nicht. Bin ich persönlich kein Freund davon. Weiß ich nicht, ob das so ein. Ich kann den Infostand akzeptieren. Weiß nicht, ob es. Ich würde es persönlich oder hätte es persönlich nicht organisiert. Aber wenn ich irgendwo hingehen würde, würde ich sagen, okay, ich kann es ignorieren und gut ist. Aber ob man da so eine riesige Kriegsshow veranstalten muss mit Demonstrationen wie Soldaten mit Waffen übers Feld rennen und Rollen machen und zielen und in Anführungszeichen schießen und das Ganze drum und dran im vollbesetzten Stadion, fühlt sich ein bisschen, gerade in den aktuellen Zeiten ist vielleicht Krieg als Show doch ein bisschen fehl am Platz. Aber gut, das französische Heer ist, oder es ist das Heer, ich glaube die Luftwaffe ist auch Sponsor der LNR. So ganz aus den Stadien kriegt man es nicht raus. Toulon arbeiten immer wieder eng mit der Marine zusammen. Die Marine hat ja einen großen Hafen oder einen großen Stützpunkt in der Stadt. Gibt ja den einen oder anderen Verein. Beziehungsweise bei Nîmes ist auch eine große Kaserne der Fremdenlegion. Also vielleicht kommt da auch noch was, mal schauen. Wie dem auch sei, sie haben 35 Punkte aktuell. Überraschend diese zweite Niederlage gegen Vienne, die sicherlich nicht schlecht sind, aber eben halt auch kein Top-Team. Marc und Barreuil haben gegen das andere Top-Team Stade Métropolitain verloren. Auch etwas überraschend, waren eigentlich gut in Form, sind seitdem ein wenig abgerutscht. Aktuell nicht mal mehr in den Playoff-Plätzen, nachdem man mit 4 Siegen in Folge gestartet hat, kamen dann jetzt, ich glaube, 5 Niederlagen in Folge, 4 Niederlagen in Folge. Schwierig. Aubenas, der Absteiger aus der National, hat mal wieder gewonnen, 22-17 gegen Mâcon, immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber das kann sich ja vielleicht ändern, haben sich mit diesem Sieg zumindest auf 2 Punkte an Macron angenähert. Mal schauen, was daraus wird. Macron, will ich auch sagen, hat auch deutlich größere Ambitionen schon mal. Muss man auch sagen, Macron haben mal die zweite Liga anvisiert. Und jetzt sind sie im Abstiegskampf in der vierten. Naja, gut, es sind ein paar Ligen dazwischen eingefügt worden, aber wie dem auch sei. La Seine hat 29-10 gegen den anderen Absteiger Dijon gewonnen. Auch Dijon steht deutlich besser da als Aubenas, aber auch nicht mega gut. Während La Seine auf Platz 4 zumindest sind, Dijon einer dahinter. Bohnen hat 25-26 gegen Rumilly verloren. Bédarrides-Châteauneuf hat 28-20 gegen Grolet gewonnen. Bédarrides-Châteauneuf waren ja letzte Saison schon ein Team, das große Ambitionen angekündigt haben. Aktuell auf dem dritten Platz, aber Stärke technisch vermutlich nicht ganz an den Top-Teams dran, auch wenn man sicherlich oben dran kratzt, aber ich denke nicht, dass man da wirklich weit kommen wird. Saint-Jean-de-Luz hat 30-0 gegen Anglais gewonnen, auch etwas, naja, nicht so überraschend. Limoges hat 21-24 gegen Auch verloren, auch nur so mittelüberraschend. Auch dafür, dass sie angeblich nur so ein ganz kleines Team mit Außenseiterchancen sind. Punktgleich mit Périgueux und Niort auf den ersten drei Plätzen mit 30 Punkten. Spielen sehr gut. Florence-Tiros 22-21. Florac-Lanemazon ohne Mathieu Ducot 20-25. Mathieu Ducot hat schon in seiner ganzen Weile gespielt, nachdem er die letzten beiden Jahre auf der 12 gesetzt war. Ich habe auch nicht gelesen, vielleicht ist er verletzt, ich weiß es nicht. Lässt sich nur so ein kleines bisschen schwer nachlesen. Niort 44-7 gegen das Bassin d'Arcachon. D'Arcachon, Entschuldigung. Sehr schön. Also nicht das Ergebnis, sondern der Ort, beziehungsweise die Region. Sehr bekannt für seine Austernproduktion. Nicht die besten Austern Frankreichs, natürlich, wenn man sowas überhaupt mag. Ich persönlich ja nur überbacken. Ich bin sonst ja nicht so der große Meeresfrüchtefreund. Meeresfrüchtchen, naja. Oh, was für ein widerliches Wort. Wie dem auch sei. Machen wir mal weiter. Marmont, Périgueux, 15-25. Périgueux, Tabellenführer in Pool 2. Auch dort soll ja ein neues Stadion entstehen. Aktuell noch die große Frage, was passiert mit der Laufbahn. Soll ja abgerissen werden. Mal schauen, was draus wird. Naja. Das in jedem Fall von dieser Woche, auch mit diesem kleinen Schnelldurchlauf. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit erster, zweiter und dritter Liga, ohne die vierte wahrscheinlich. Das wird dann sonst doch ein bisschen viel. Bis dahin in jedem Fall einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.